Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die Folge 187 ist heute dran und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und lasse jetzt ein bisschen Platz für den Wolfgang Rudolph.
Ja, und auch ich begrüße Sie zu unserer neuen Ausgabe vom Computer Club 2 ganz herzlich.
Ich war letztens in Dortmund und habe dort auch eine Aufzeichnung gemacht. Und zwar geht es dabei eigentlich um eine wissenschaftliche Sensation. Stellen Sie sich vor, plötzlich erhalten Sie 8 neue Lehrstühle mit 8 neuen Professoren. Das ist eine ganze Menge auf einen Haufen. Wir werden nachher erfahren, wo das passiert ist.
Und dann haben wir einen neuen Wirtschaftszweig, der kommt gerade recht in der Wirtschaftsflaute, oder vielleicht auch nicht, war vielleicht übertrieben ausgedrückt. Heinz Schmitz ist bei uns und will etwas über die Untergrundwirtschaft sagen, die bei uns im Netz kräftig boomt und teilweise Russisch spricht.
Ja, ich habe da gelesen, 1 Million E-Mails kann ich für 30 Euro kaufen. Ja. Hast du es auch noch billiger, oder?
Ach gut. Okay. Und dann kommt noch Peter Welchering zu uns mit dem Thema IT-Agenturen im Netz. Aber zuerst Heinz Schmitz, hallo.
Hallo. Ja, was wir heute haben, ist ein an sich sehr trauriges Thema, die digitale Schattenwirtschaft. Es hat sich im Untergrund, also die Hacker waren ja früher mal alle ganz edel, die haben dann nur versucht, irgendwelche Seiten zu kapern oder irgendwelche Server zu kapern. Und haben dann ganz stolz irgendwelche Nachrichten gepostet und glaubten denn damit Helden zu sein, haben in ihren Kreisen denn damit angegeben. Mittlerweile haben sich da richtige Strukturen.
Heinz, darf ich dich mal ganz kurz stören? Wirklich nur dumm stören. Der Begriff Hacker, der wird sehr oft falsch genutzt. Ein Hacker ist eigentlich nichts Negatives.
Ja.
Und Bau Holland, der ja leider recht früh verstorben ist, der Gründer, der eigentliche Urvater des Chaos Computer Clubs, hat mir noch bevor der Chaos Computer Club entstanden ist oder entstanden wurde, mal seine Definition eines Hackers gesagt. Der hat zu mir gesagt, Wolfgang, wenn jemand, weil sein Elektroherd kaputt ist, seinen Wasserkocher nimmt, oder seine Kaffeemaschine nimmt und damit Wasser heiß macht, um anschließend Milch dazu zu schütten und Kartoffelbrei zu machen. Das ist ein Hacker. Das heißt, wenn man also irgendwelche Tools nimmt und die kreativ miteinander verbindet und Dinge erreicht, Ergebnisse findet, die man, wofür das gar nicht gedacht ist, das Zeug. Das ist der Hacker. Also der Hacker ist gar nicht der Böse. Wird zwar heute nur dummerweise so gemacht.
Ja, die heißen auch intern Cracker dann eben.
Ja.
Also was machen.
Also Cracker ist also in dem Fall nichts zu essen, sondern
das ist der Böse. Gut, also diese Cracker sind mittlerweile international organisiert. Sie haben regelrechte Firmenstrukturen aufgebaut und bieten auch über die über eigene Blogs, über eigene Webseiten ihre Dienste an. So kann man also, so arbeiten die nicht nur für sich selber, sondern die sagen eben, wie du schon soeben sagtest, Wolfgang, die sagen, okay, du kannst bei mir Spam-Mails, über mich Spam-Mails versenden. So 1 Million kosten dann eben ein paar Euro. Mhm. Die haben sich denn also Botnetze aufgebaut. Sie haben also andere Rechner infiziert, haben da ihre kleinen Robots drauf, die fernbedient werden können, schicken dann die Adresslisten und die Texte an diese verseuchten Rechner und die werden dann als Spam-Mails in die Welt gejagt. Der Vorteil dieser verteilten Strukturen ist eben, dass sie nicht auf eine Adresse zurückgeführt werden können und somit die Spam-Filter dann Probleme haben, die auszufiltern.
Gehen die über Tor? Über Anonymisierungsdienste oder haben die eigene?
Ja, es gibt diese Drop-Zones, also es gibt Bulletproof-Proxies heißen die. Das heißt, das sind also Proxies, die keine Daten weitergeben, die über die gerade Kriminelle sich denn gerne miteinander verständigen oder wo sie ihre Sachen ablegen oder die sie als Relais nehmen, um dann eben selber immer unentdeckt zu bleiben.
Ich selbst könnte doch auch so ein Relais sein, wo ich fleißig am Versenden von Spam bin, ohne dass ich es überhaupt weiß.
Ein Zombie könntest du sagen. Ja, klar, wenn du einen verseuchten Rechner hast, das merkst du gar nicht. Denn so hoch sind die Frequenzen nicht, die damit fahren. Die schicken dann 1-2 E-Mails pro Sekunde los über so einen Zombie. Die haben dann eben ein paar Millionen Zombies. Und so werden die dann verbreitet. Dann, was auch sehr, sehr beliebt ist, sind Kreditkartendaten. Das sind meist Firmen.
Was kosten die denn?
Kreditkarten kosten zwischen 200 und 300 Euro.
Wie viel?
Zwischen 200 und, ja, pro Karte. Ui. Das kommt an, wie vollständig die Sätze sind. Mhm. Die Vorgehensweise ist so, dass die Cracker versuchen, in E-Commerce-Firmen einzubrechen, holen sich die Datenbank raus und ermitteln dann da die Kundendaten draus und versuchen, die dann zu vermarkten. Da werden dann einmal die Adressen vermarktet als für Spams. Und es werden dann eben, wenn Zahlungsinformationen da sind, die Bankdaten oder auch die Kreditkartendaten, die werden dann richtig weiterverkauft. Es gibt, wie gesagt, es gibt richtige Boards, da werden die angeboten, die Dienstleistungen, die kann man einkaufen, wenn man von den Kriminellen als vertrauenswürdig angesehen wird. Und man kann dann die Leute auch für sich arbeiten lassen.
Wie bezahle ich denn? Ich schreibe da keinen Scheck aus oder irgendwas an den Heinz Meier oder irgend sowas.
Das geht dann meist auch über diese dunklen Abrechnungskanäle.
Dafür kann man sich Kreditkartendaten kaufen.
Ja, damit kauft man ein. Die ist an das Geld kommen. Das ist ein bisschen problematisch. Also erstmal die Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer erfolgt dann hinterher über eine private Kommunikation, über irgendwelche, nicht über E-Mails. Nein, über IRC-Relays, über Chatrooms und sowas. Ja. Und sogar tauscht man dann die privaten Daten dann aus, auch Kontodaten eventuell. Über ein anonymisiertes Konto allerdings. Dann, um an die Ware ranzukommen, werden zum Beispiel diese Kontodaten von diesen Packstations der Post werden gekorkt. Die kann man auch kaufen. Also eine DHL Packstation Account, der kostet 50 bis 250 Euro.
Moment, was heißt denn das jetzt?
Was kann ich damit machen?
Wenn ich jetzt eine Kreditkarte geklaut habe, Kreditkartendaten geklaut habe, bestelle darüber Ware.
Ach so.
Und lass mir die liefern. Wenn ich die zu mir nach Hause liefern lasse, ist es ja nachvollziehbar. Dann könnte man auch sagen, okay, der Kreditkartennehmer. Die Kreditkarte ist ja anonym in irgendeiner Dropzone. Jetzt muss ich aber irgendwie an die Ware richtig rankommen. Dann klaue ich einen DHL-Account, lasse die Ware dahin liefern, nehme die da raus und habe die dann in meinem Besitz.
Anonymisiert. Weil falsche Karte.
Ja, das ist also eine richtig toll organisierte Kreditwirtschaft. Ja. Kriminelle Wirtschaft.
Da hat jemand nachgedacht.
Ja.
Sehr kreativ.
Ja. Kreditkartenwirtschaft, nicht Kreditwirtschaft.
Ja, ich meine, so Datenbanken sind ja, also wenn man nur persönliche Daten haben will, dann liegt man eben bei 10 bis 250 Euro, je nachdem, wie viel man damit anfangen kann. Ne? Und wie gesagt, PayPal-Account zum Beispiel, auch immer gerne genommen, um hinterher Geld verschicken zu können.
Ja, PayPal ist sehr günstig, habe ich gelesen. Ja. Also 1 Euro kostet
ab 1 Euro bis 25 Euro, je nachdem, wie man den Anbieter hat. Mhm. Eine andere interessante Sache kommt dazu, dass die Anbieter in dieser kriminellen Szene sich gegenseitig auch nicht ganz grün sind und versuchen, sich gegenseitig zu kompromittieren. Es kann also durchaus sein, dass zum Beispiel einer gegen den Konkurrenten eine Denial-of-Service-Attacke fährt, um einfach seinen Server dann runterzubringen, damit er das nicht mehr anbieten kann.
Oder kann das auch sein, dass sie sie preislich unterbieten?
Ja, das sowieso. Deswegen, daher kommen auch diese großen Preisspannen.
Ah ja. Und diese Denial-of-Service-Attacken, ich habe gelesen, pro Tag 50 Euro?
Ja.
Das in der heißt, für 24 Stunden kann jemand für 50 Euro absolut zuhämmern.
Ja.
Kriegen wir da auch Google mit zugehämmert?
Da müsste man eine sehr, 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 sehr große Denial-of-Service-Attacke fahren. Da müsste man wahrscheinlich alles, was an Rechenleistung in der Unterwelt da ist, einkaufen. Denn Google hat eine sehr ausgefeilte Infrastruktur. Die haben ja sowieso schon Millionen von Anfragen pro Tag. Und um die zuzuballern, müsste man richtig viel Rechenleistung aufbringen. Und das wird mit einem einfachen Einkauf einer kleinen Denial-of-Service-Attacke nicht möglich sein. Aha, aber wenn man zum Beispiel die Computer Club 2-Webseite lahmlegen wollte, die ist ja nicht so groß wie Google, da könnte man schon mit einem relativ preiswerten
Einkauf. Jetzt bringst du die Leute noch auf Ideen. Du.
Die neueste Serviceleistung in der kriminellen Schattenwirtschaft ist, dass man die gestohlenen Daten von Kreditkarten, die man kauft, gleichzeitig auch auf Rohlinge übertragen lassen kann. Ja. Dass man dann fertige Karten hat, die zwar dann nicht so schön bedruckt sind wie die Original, aber funktionieren
die
wie die Original.
Die man am Bankautomaten verwenden kann, um damit Geld zu holen und um die sich zuschicken zu lassen, natürlich um dann die eigene Adresse zu nehmen, dann nimmt man dann entweder eine Zwischenadresse oder man nimmt eine DHL-Packstation.
Ja. Haben die uns dann da belogen von den Banken? Die sagen doch, in Deutschland zumindest kommt ein optisches Erkennungszeichen mit hinzu.
Ja.
Wenn ich mit so einer weißen Karte ankomme, klappt das auch?
Ja, das klappt auch mit einer weißen Karte. Außerdem
ist optischen Erkennung,
die optischen Erkennungszeichen kann man auch nachmachen, das ist nicht das Problem. Also die Bankdaten oder gerade Kreditkarten zu fälschen, ist überhaupt kein Thema.
Wie geht's weiter? Haben wir eine Chance, das irgendwann in den Griff zu bekommen? Muss unser Staat da eingreifen, der ja auch in anderen Dingen versagt hat im Internet? Oder was geschieht?
Also diese laienhaften Filter, die eingeführt worden sind, die...
Schon wieder Laien?
Ja, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Diese Filter, die da eingeführt worden sind, helfen dagegen nicht. Das spielt sich alles in internationalen Rahmen ab. Das spielt sich ab in... Die Server stehen überall in Asien, die stehen in Ostblockländern, wo es überhaupt keine Regularien teilweise gibt. Das ist genau wie normale Kriminalität. Dagegen werden wir nie eine endgültige Lösung haben.
Woher hast du die Weisheiten? Ich glaube, da war...
Die Firma G-Data, eine Sicherheitsfirma, ja, die hat eine intensive Analyse gemacht und da gibt es bei denen auf der Webpage ein White Paper dazu, das ich mit großer Begeisterung gelesen habe. Es lohnt sich wirklich zu
sagen. Hat er nichts zu uns gesagt, sondern zu den Zuhörern, denn er hatte eine Sicherheitsfirma, hat er erklärend hinzugesagt. War nicht für unsere Ohren gedacht, wissen wir nicht.
Heiß. Vielen Dank für diese Informationen, auch wenn sie nicht so sehr schön sind, aber wir müssen es wissen, damit wir uns dagegen schützen können, soweit es überhaupt möglich ist.
So, das Thema Logistik ist mal wieder dran und auch das Internet der Dinge soll nicht verschwiegen werden. Wir waren auf den Dortmunder Logistiktagen oder Dortmunder Gesprächstagen und haben dort mal reingehört und viel Interessantes, Neues gehört von der Logistik. Und das Internet der Dinge ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es einfach, naja, man spricht nicht mehr darüber. Bei mir zu Gast ist Professor Ten Hompel. Das ist, wie sagt man zu Ihnen, die gute Seele der Logistik von Dortmund. Und wie läuft es dann in diesem Jahr? Was haben wir in diesem Jahr für Neuigkeiten zu verkünden?
Ja, Internet der Dinge ist ein Thema, was in den Hintergrund getreten ist, weil es einfach umgesetzt wird. Wir forschen nach wie vor daran, vor allen Dingen auch noch mehr Informationen ans Gut zu bringen, um damit unsere logistischen Systeme zu steuern. Aber es ist ein Thema, von dem alle überzeugt sind inzwischen. Es geht weiter und es wird sich Stück für Stück in der Logistik zumindest umsetzen. Ja, unser Thema ist jetzt, einen Schritt weiter zu gehen. Was machen wir mit den ganzen Informationen? Wie sieht die Software der Zukunft aus? Und hier ist ein ganz großes Stichwort Internet der Dienste, serviceorientierte Architekturen, die Software aus der Steckdose.
Und das muss ich jetzt mal verkünden. Also hier ist Erfolg versprechen, das zu verkünden. Professor Ten Hompel hat es geschafft, hier in Dortmund einen richtig großen Cluster hochzuziehen. Es gibt im nächsten Jahr einen Logistikturm und der wird verkleidet mit so Plastikflächen, so ein bisschen wie in Dubai und die können dann abends verschieden leuchten. Das wird sicherlich ein Wahrzeichen für Dortmund werden. Und es gibt dann eine Halle, die sehr, sehr interessant ist. Die ist 65 Meter lang und dort kann er endlich mal zeigen, dass es autonome Systeme gibt, die so irgendwas transportieren und wo das dann tatsächlich hinten irgendwo ankommt. Auf diesen 65 Metern, was passiert denn da, Herr Ten Hompel?
Ja, es geht um künstliche Intelligenz, es geht um autonom interagierende Fahrzeuge, kleine Fahrzeuge, die Behälter tragen, intelligente Behälter, die mit intelligenten Etiketten ausgestattet sind, wissen, wo sie hin müssen und den Fahrzeugen in gewisser Weise sagen, ich muss jetzt zu einem bestimmten Ort und die Fahrzeuge koordinieren sich untereinander. Das Entscheidende für uns als Logistiker ist dabei, dass wir nur noch solche Fahrzeuge einsetzen wollen, überhaupt keine konventionelle Fördertechnik mehr, nur noch Übergabestationen zum Menschen, den Menschen gibt es nach wie vor, aber die eigentliche Fördertechnik, und das ist unsere Überzeugung, wird in den nächsten Jahren nach und nach abgelöst werden durch solche kleinen Fahrzeuge.
Wir hatten gestern Abend noch zu später Stunde hier ein hochinteressantes Gespräch gehabt mit einem, der nichts hier mit den Tagen zu tun hatte. Der kam aus Bremen und war der Geschäftsführer von einer Röhrenfabrik. Und die liefert Röhren auf dem Bau. Und dann haben wir so ein bisschen was erzählt, Internet der Dinge und so weiter. Und sagt er, so ein Quatsch. Also wenn ich 50.000 Meter Rohr verkauft habe, dann sind das meinetwegen 3 LKWs. Und wenn die voll sind, sind es 50.000 Meter Rohr. Sag ich, aber da können wir doch so ein Blatt mit so einem Papa drauf machen, so ein RFID, dann wüsste der Unternehmer genau noch, wie viel Rohre er jetzt noch hat. Brauche ich nicht und so weiter. Den müssen Sie noch überzeugen. Wie können Sie dem helfen, dass die Logistik bei dem mitarbeiten kann?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also wir haben ein Projekt, wo wir genau solche Dinge tun mit Firmen wie mit Thyssen oder SMS zusammen, wenn es eben darum geht, unterschiedliche Qualitäten zum Beispiel unterscheiden zu können, was im Nachhinein unter Umständen schwierig werden kann. Wenn es eben darum geht, die Informationen dauerhaft an solchen Rohren und an Stahlträgern, was auch immer, anzubringen und diese nachher auch wirklich identifizieren zu können. Wir können natürlich hierzu auch einen Barcode einsetzen, aber haben wir zwei Nachteile. erstmal ist die Speicherdichte nicht ganz so hoch. Und das zweite ist, der Barcode muss auch erstmal gefunden werden. Das heißt, ich muss ihn eben auch sehen können, um ihn scannen zu können. Und als letztes muss man eben sagen, dass wir eben sehr dauerhaft diese Informationen und damit eben auch weitgehend zerstörungsfrei diese Informationen eben an solchen Gütern, an solchen aufwendigen, teuren Gütern speichern können.
Am Schluss des Gesprächs hat er dann gesagt, dass, wenn er nach Europa liefert, er schon Barcodes drauf machen muss auf diese Rohre. Sondern diese ohne Barcode, ohne Logistik geht nur in Deutschland. Gut, okay. Also das, was da hier entsteht, ist ja nun eine riesen neue wissenschaftliche Schmiede. Noch etwas kann man vielleicht verkünden, Sie hoffen darauf, und das sieht eigentlich auch ganz gut aus, dass Sie 8 Lehrstühle neu kriegen, 8 Professoren hier nach Dortmund, nur zu dem Thema Logistik. Und was ist denn nun für die jungen Leute hier nun machbar? Wenn es 8 Lehrstühle gibt, braucht man Studenten. Denn sonst hat der Lehrstuhl keinen Sinn. Die müssen also junge Leute anziehen und die überzeugen, warum sie Logistik studieren sollen. Ist es so, dass die bevorzugt Arbeitsplätze bekommen im Moment?
Also die Situation ist im Augenblick so, für Akademiker, die wir jetzt zunächst ja hier an der Universität ja ausbilden, ist die Situation so, dass etwa 10.000 Akademiker pro Jahr gebraucht werden im Bereich der Logistik und nur 5.000 etwa ausgebildet werden. Und von diesen 5.000 sind sogar noch viele, die eben kein Vollstudium Logistik, wie wir es hier in Dortmund anbieten, studiert haben, sondern Logistik als ein Fach oder vielleicht sogar nur ein Nebenfach studiert haben. Und die Logistik braucht aber zunehmend Experten, die eben auch die ganz neuen Technologien, insbesondere auch IT-Technologien, beherrschen. Und genau das werden wir hier anbieten im Rahmen eines Bachelor und Masters. Auch dazu dient der Logistikcampus. Wir wollen also die grundständige Lehre verbessern, erweitern, interdisziplinärer gestalten. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, die Wissenschaft der Logistik weiter nach vorne zu bringen. Und das ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Ja, und wir hoffen eben sehr, dass wir unseren Logistikcampus, das Gebäude wird nächstes Jahr um diese Zeit fertig sein, dass wir diesen Logistikcampus eben mit entsprechend interdisziplinären Lehrstühlen werden füllen können.
Dann gibt es noch eine Schule. Also ich meine, Sie hören ja gar nicht mehr auf mit ihren Entwicklungen. Es soll eine Schule auch noch geben, auch im nächsten Jahr soll die anfangen, wo man vorne als Nicht-Logistiker reingesteckt wird und hinten als Voll-Logistiker rauskommt. Ist das so eine Schule, wie man sie auch in England kennt, in Amerika kennt? Wie sieht die aus?
Ja, so eine Schule muss international sein und wir haben auch internationale Partner, die sich beteiligen wollen. Wir waren gerade vor einigen Wochen mit Minister Pinkwart zusammen in Atlanta, mit dem Georgia Tech, einem unserer ganz wichtigen Partner in Amerika. Der Partner hier in Deutschland, und das ist auch der Partner, mit dem wir die School zusammen aufbauen wollen, ist die European Business School in der Nähe von Wiesbaden beheimatet, die schon in Europa eine der Top-Universitäten ist in diesem Bereich, beziehungsweise Weiterbildungsinstitutionen in diesem Bereich ist. Hier finden sich zwei Partner, das einmal die European Business School, die im Managementbereich sehr, sehr stark ist, und wir sind es halt eben von der Technologieseite aus. Und beides ist heute im Management gefragt, insbesondere in der Logistik. Wir finden also Technologie und Management zusammen.
Die neue Logistik war immer gefolgt von einem Ausdruck, der hieß RFID oder RFID oder RFID oder RFID. Man hört in diesem Jahr weniger davon. Ist dieses Thema RFID auch gesellschaftlich mittlerweile so geschlossen worden, dass man keine Bedenken mehr hat, denn die Datenschützer, die haben ja mal große Worte gemacht. Wie sieht das aus?
Ja, es gibt entsprechend inzwischen gut ausgearbeitete Papiere, die auch eine klare Grundlage eben auch zur rechtlichen Beurteilung, Datensicherheit und so weiter liefern. Wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst, arbeiten da mit dem Informationsforum RFID sehr intensiv zusammen, die sich da auch sehr engagiert haben, gerade eben auch in dieser Frage, weil ohne Akzeptanz des Endkunden werden wir RFID letztendlich nicht durchsetzen können. Für mich gestaltet sich das im Logistikbereich jedoch anders, insofern, als dass es sich hier meist um geschlossene Systeme handelt. Rewe zum Beispiel hat gerade letzte Woche veröffentlicht, dass sie jetzt ihre Palettenbehälter, alle Ladungsträger kennzeichnen will mit RFID, die innerhalb des Systems verbleiben. Hier tauchen diese Fragen nur in sehr eingeschränkter Form auf, und das werden auch weiterhin die Systeme sein, die jetzt eben Stück für Stück umgesetzt werden. Für die Logistik, darf ich sagen, ist die Messe gelesen. Der Einsatz von RFID bringt einfach große Wertschöpfungsvorteile zur Steuerung der Logistik. Wie es dann eben im Weiteren in der Durchsetzung bis zum Point of Sale aussieht, das ist eine Frage, die müssen wir auch EU-weit intensiv diskutieren. Es gibt jetzt ein großes Forschungsprogramm, fast 500 Millionen Euro ausgeschrieben von der EU, unter der Überschrift Internet der Dinge.
Und ich glaube, dass da noch sehr viel mehr passiert. Man kann da auch anfangen und kann da ein bisschen futurologisch denken, was wird das alles noch bewirken. Wir hatten ja schon Ansätze davon gehabt, dass die Vase einen Chip bekommt und die Vase meldet, aha, hallo, ich habe genügend Wasser oder andere Dinge. IPv6 mit den Millionen IP-Adressen auf einem Quadratzentimeter, da ist noch viel Platz zum Nachdenken und zum Entwickeln, zum Bauen. Also junge Leute, ab nach Dortmund. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, Peter Welchering, ich habe hier eine Meldung gefunden, die lautet, die EU-Kommission will eine eigene Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen aufbauen. Was heißt das?
Ja, das klingt zunächst mal recht harmlos und dann hat es trotzdem ganz viel Kritik gegeben, denn diese neue IT-Agentur der Europäischen Kommission, die soll dann unter anderem das Schengener Informationssystem betreiben, die soll Datenbanken mit Asylbewerberdaten und mit biometrischen Daten verwalten und die soll unter Umständen dann auch noch weitere Profildatenbanken betreiben. Die EU-Leute, die sagen, na, die Kommission braucht ganz dringend diese IT-Agentur, um eben die innere Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. Und die Kritiker, die sagen, gut, ihr wollt offensichtlich damit so eine globale europäische Superüberwachungsbehörde bauen. Und da muss man genau hingucken, was eben diese IT-Agentur macht. Wenn sich wirklich nur auf Schengen, auf das Schengen-Informationssystem beschränkt, dann passiert nicht viel. Aber in den Plänen, die die EU-Kommission bisher schon hat, ist von mindestens 3 Datenbanken die Rede, nämlich außer dem Visa-Informationssystem der EU, auch das Eurodac-System, da werden die Fingerabdruckdaten von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern verwaltet und eben dann auch noch das Fahndungsdatensystem von Schengen. Und wenn das dann noch angereichert wird, beispielsweise, sagen wir mal, um weitere digitale Fingerabdrücke von generell europäischen Reisenden oder Ähnlichem, dann können natürlich Profile erstellt werden, Reiseprofile, und dann wird das Ganze wirklich zu einer Überwachungsagentur.
Wofür braucht man das denn? Nur um zu sagen, du bist Asylant, du wolltest schon mal einreisen oder was steckt dahinter?
Ja, also die EU-Kommission sagt, sie will diese IT-Agentur nicht nur mit Datenbanksystemen ausstatten, sondern auch mit sogenannten Portalsystemen. Und die brauche man vor allen Dingen dafür, dass dann eben Anfragen von Sicherheitsbehörden und Polizeidienststellen mittels einer Portalsoftware sehr schnell bearbeitet werden können. Bisher braucht das immer noch viele, viele Minuten, teilweise bis zu einer halben Stunde im Schengener System, bis wirklich eine Antwort kommt. Und das wollen sie eben zusammenfassen, sodass dann die Antwort binnen weniger Sekunden da ist. Das kann man bei einzelnen Systemen ja auch machen. Die Frage, die man sich vorlegen muss, ist nur, weshalb wollt ihr denn in dieser IT-Agentur unbedingt dann auch die ganzen Datenbanken, die da gepflegt werden, verknüpfen? Können wir nicht eine politische Lösung herbeiführen, dass eine solche IT-Agentur unterschiedliche Datenbanksysteme betreibt, dass aber im operativen Geschäft, im Tagesgeschäft ganz eindeutig Maßnahmen getroffen werden, die gewährleisten, die unterschiedlichen Daten der unterschiedlichen Datenbanken können nicht zu einem Profil über bestimmte Menschen verknüpft werden. Denn dann könnte man ja auch nicht Profile von einzelnen Menschen bilden und diese Menschen nicht überwachen.
Weiß man denn schon, wo die hinkommen soll, diese Datenbank?
Ja, so genau weiß man das noch nicht. Also Brüssel ist beispielsweise einer der Standorte, der diskutiert wird. Aber es wird gesagt, Berlin könnte auch so ein Standort sein. Dann gibt es ja neue Datenzentren in München, die wollen ausgelastet sein. Auf diese Weise hätte man dann auch einige, ich sag mal, Bedenken, die etwa die bayerische Staatsregierung bisher gegen solch eine IT-Agentur vorgebracht hat, wurde ausgeräumt. Also das wird wahrscheinlich davon abhängen, wie stark die Unterstützung der einzelnen Staaten aussieht.
Ja, vielleicht kommen sie ja auch überall hin, die Datenbank. Ja. Es wird immer mehr Daten erfasst. Ist das ein weiterer Schritt in eine flächendeckende Überwachung oder würde das falsche Einschätzung der Situation bedeuten?
Das kann dann ein Schritt in eine weitere Überwachung sein, wenn nicht mehr sauber zwischen verschiedenen Rasterungsmethoden unterschieden wird. Also beispielsweise bei der negativen Rasterung, da könnten zum Beispiel so alle Asylbewerberdaten mit einer Datei abgeglichen werden, die alle Personen enthält, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Also wenn ein Asylbewerber da ist, kann ich blitzschnell ermitteln, ist der zur Fahndung ausgeschrieben, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, dabei wird dann jeder Asylbewerberdatensatz mit jedem Fahndungsdatensatz verglichen und wenn es keine Übereinstimmung gibt, wird der Asylbewerberdatensatz Platz gelöscht. Also dass hier jemals ein Abgleich stattgefunden hat, das ist dann sozusagen auf immer im elektronischen Nirvana. Anders sieht es bei der positiven Rasterfahndung aus. Da kann dann beispielsweise eine Datei etwa mit den Daten, sagen wir mal, amerikanischer Journalisten abgeglichen werden mit den Datensätzen des Visa-Informationssystems. Und bei Übereinstimmung, da würde dann der Datensatz mit den personenbezogenen Angaben zum Beispiel zu diesem Journalisten mit den ermittelten Visa-Daten angereichert und dann in eine dritte Datei gespeichert. Und dann könnte geguckt werden, welche Mobilfunknummer hat denn dieser Journalist und in welcher Zelle bewegt er sich denn gerade, in welcher Mobilfunkbasisstation. Und auf diese Weise kann es dann zu Profilen kommen. Und deshalb ist im Augenblick die Diskussion in Europa so ein bisschen in Gang gekommen. Sehr müde, aber sie ist immerhin in Gang gekommen. Müssen wir nicht sehr, sehr klare Aufträge an diese IT-Agentur geben, welche Software verwendet werden darf, welche Methoden der Abfrage, beispielsweise so, dass positive Rasterfahndung ausgeschlossen ist, verwendet werden darf, bevor wir diese IT-Agentur mit Geld ausstatten und erst einmal arbeiten lassen. Und da hat die EU-Kommission ganz klar den Wunsch, lasst sie doch erstmal arbeiten und später kümmern wir uns dann darum, welche Software denn wirklich erlaubt ist und welche Rasterfahndungsmethoden.
Peter, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen böse nachhaken. Hört sich alles noch ganz gut an. Das könnte wirklich sein, dass das unseren Behörden nutzt, wenn man solche Daten erfragen kann, sehr schnell abfragen kann. Aber auf der anderen Seite wird natürlich damit auch ein Werkzeug geschaffen, welches für andere Dinge genutzt werden kann. Und da ich keinen Politiker mehr traue, die haben mich alle in den letzten Jahrzehnten belogen nach Strich und Faden. Wenn ich nur an die Mautbrücken denke, das wurde hoch und heilig versprochen und nur zur Mauterfassung für LKWs und welche Ideen jetzt alle dahinter stecken, PKW-Überfassung, Rasterfahndung, Fahndung überhaupt, Gesichtererkennung, Geschwindigkeitsüberwachung von PKWs oder wenn ich an die Leinmauer denke, da wurde gesagt, das ist nur, um gegen Kinderpornografie vorzugehen und jetzt kommen da langsam die Wünsche, die Musikindustrie will ihre DRM, ihre Rechte da drüber überwachen und durchsetzen und ähnliche Sachen. Das heißt, hier würde doch wieder ein Werkzeug geschaffen, mit dem man letztendlich uns alle dann überwachen kann. Oder ist das ausgeschlossen, dass dieses Werkzeug wieder gegen die guten Bürger eingesetzt wird?
Nee, das ist dummerweise überhaupt nicht ausgeschlossen und das macht es auch so schwierig. Und deshalb, glaube ich, kann man die IT-Agentur und ihre Datenbanken auch nicht mit den Mautstellen vergleichen, denn in den entsprechenden Begleitgesetzen zu diesen Mautstationen stand ja sehr klar drin, nur für Abrechnungszwecke, Punkt. Dass da natürlich jetzt nochmal drüber diskutiert würde, müssen wir das nicht ändern, ist eine andere Diskussion. Aber immerhin, er stand zunächst mal drin, nur für Abrechnungszwecke, Polizeidienststellen, andere haben keinen Zugriff, den gab es auch bisher nicht. Bei dieser IT-Agentur, da ist das vergleichbar beispielsweise mit den Änderungen des Telekommunikationsgesetzes, die ja der gute Herr zu Guttenberg im Auftrag von Frau von der Leyen durchgeführt hat. Denn bei diesen Internetsperren, da steht ja ganz klar drin, dass jetzt damit Kinderpornografie verhindert werden soll, dass aber weitere Anwendungsmaßnahmen und Anwendungsbereiche vorbehalten seien. Und ähnlich ist es auch mit der IT-Agentur. In diesen Vorhaben der EU-Kommission ist ganz klar gesagt, wir starten erstmal mit diesen drei Datenbanken, eben Schengen, Visa-Daten und das Eurodac-System. Aber wir schließen ausdrücklich nicht aus, dass weitere Datenbanken dazukommen. Ja, und dann haben wir tatsächlich ein Überwachungsinstrument. Und wenn sowas schon sozusagen in die grundlegenden Bestimmungen hineingeschrieben wird, dass ein solcher Ausbau stattfindet, wie wir das ja auch mit dem Telekommunikationsgesetz gemacht haben, mit den Änderungen jetzt, dann wird es eben gefährlich. Im Gegenteil müsste man eigentlich reinschreiben, dass sowas eben nicht ausgebaut werden darf.
IT-Agentur, das klingt so nach privatrechtlichem Verein. Ist keine Behörde, oder?
Ist keine Behörde, wird vermutlich auch privatrechtlich geführt werden, ähnlich wie Estesta. Das ist dieses Secured Trans-European Service for Telematics. Das ist ein Netzwerk, das heute schon die ganzen EU-Mitgliedstaaten miteinander verbindet und von den Sicherheitsbehörden, also auch Geheimdienste, aber vor allen Dingen eben Polizei, Strafverfolgungsbehörden, in Anspruch genommen wird. Und da ist etwa das Problem, das wir im Augenblick auch diskutieren. Estesta wird privatwirtschaftlich betrieben. Was die noch mit den ganzen Daten machen, die darüber gehen, wird eigentlich nur durch Betriebsvereinbarung bestimmt. Da gibt es keine weitergehenden Gesetze. Und da wird in so einem Fall dann wirklich eine sehr, sehr starke behördliche Aufgabe, die außerdem in einem sehr sensiblen Bereich stattfindet, nämlich mit personenbezogenen Daten, einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen gegeben. Und es ist nicht mal so richtig geregelt, was darfst du denn alles mit den Daten, die da über dein Netz laufen, machen.
Für mich haben die alle einen Knall. Können wir nicht mal unseren lieben Herrgott bitten, er möchte Politiker regnen lassen, die Verstand haben?
Oder so viel Regen schicken. Das ist wahrscheinlich so eine theologisch nicht zu beantwortende Frage. Ne?
Tja, oder vielleicht so viel regnen lassen, dass die Verstand bekommen.
Ja, also wieder so an EU-Aktionen, der Deutschland wahrscheinlich wieder Schwanzwedeln folgen wird, mit vorauseiligem Gehorsam. Und wir müssen es hinterher ausbaden.
Manchmal, und bezahlen.
Und bezahlen, ja. Manchmal finde ich diese Dinge gar nicht mehr schön, die ich da so höre. Und ich kann mich nur noch an den Kopf fassen und noch nicht mal zum Kratzen reicht es.
Aber Dankeschön nach Stuttgart.
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Einen schönen Tag noch. Tschüss. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber Zeit, um uns anständig von Ihnen zu verabschieden, dass Sie bis jetzt zugehört haben, das bleibt immer noch übrig.
Und ich habe festgestellt, 30 Minuten Sendung sind keine 45. Das habe ich lange für gebraucht. Daumen nach oben.
Ganz interessant, ja.
Du denkst darüber nach.
Und ne? Ein ja? Bit übrig behalten, immer ein Bit übrig behalten oder in Kurzform E-Bip.
Ziegezeige, Ziegezeige, hoi, hoi, hoi. Die Langfassung.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.